Dankeschön, guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid wach, sonst mache ich euch wach. Wow, man sieht nichts, aber ist egal, ihr seht mich. Vor genau einem Jahr stand ich hier und hielt einen kleinen Vortrag, von dem ich nicht wusste, was ich da erzählen werde. Ich mache das immer so stehgreif ohne Manuskript. Und sagte mir abends beim Abendessen Dieter Bröers, der sich den Vortrag angehört hat, er würde mir gerne für mein neues Buch ein Vorwort schreiben. Ich war sehr überrascht, sehr geehrt. Ich habe ihn nicht dazu genötigt, er musste das nicht, er hat es freiwillig getan. Und dieses Büchlein möchte ich euch heute vorstellen. Es ist Müssen macht müde, Wollen macht wach. Dieter hat mir die große Ehre erwiesen, ein tolles Vorwort zu schreiben. Und ich möchte meinen Vortrag mit einem Ausschnitt beginnen, aber natürlich nicht das Vorwort von Dieter, das könnt ihr euch selber durchlesen, sondern ich möchte beginnen mit dem ersten Kapitel aus meinem Buch Müssen macht müde, Wollen macht wach. Es heißt Das Geheimnis natürlicher Muntermacher. Es beginnt mit: Es war 8:58 am Montagmorgen, als auf dem Schreibtisch das Telefon klingelte, das sich irgendwo zwischen Stapeln von Papier und Akten verbarg. Für gewöhnlich meldete sich Hauptkommissar Thomas Grundmann knapp mit seinem Namen, seiner Abteilung und einem auffordernden Anheben der Stimme. Um diese Uhrzeit wollten die meisten Anrufer eine Anzeige erstatten oder für die Schadensmeldung ihrer Versicherung das Aktenzeichen eines Falls erfragen. Manchmal waren es aber auch Kollegen, die für die Bearbeitung eines Falls eine Adresse, die Tatzeit oder weitere Angaben zur Person benötigten. Seltener kam es vor, dass ein Vorgesetzter anrief, um den Fortschritt eines Vorganges, wie es im Behördendeutsch heißt, zu erfragen. Und wenn, dann meist, weil die örtliche Presse Interesse daran zeigte. Das allerdings häufte sich in der letzten Zeit mehr und mehr. Kommissar Grundmann beachtete das Telefon kaum. Sein Blick ging ins Leere. Obwohl seine Trommelfelle den unerbittlichen Signalton vernahmen, blendete sein Geist das Läuten einfach aus. Wie lange ist es her, seit er mit seiner Frau Gabi ein entspanntes Wochenende verbracht hatte? Sie liebte es, mit ihm ausgedehnte Spaziergänge an der Talsperre zu machen. Aber sie konnte es auch genießen, einfach einmal den ganzen Sonntag mit ihm im Bett zu bleiben und nichts zu tun. Es ist lange her. Zu lange. Die Arbeit wurde einfach immer mehr, auch am Wochenende. Der Druck in der Behörde stieg gewaltig. Bald waren die gemeinsam verbrachten freien Tage nur noch Erinnerungen, die langsam verblassten. Wie lange ist es her, seit sie ihn verlassen hatte? Noch nicht einmal für einen anderen Mann, sagte sie. Nein, sie ging, weil sie ohnehin immer einsam gewesen war. Da könne sie besser gleich ganz alleine sein, dann vermisse sie ihn wenigstens nicht. Das waren ihre schmerzlichen Worte, die in seinem leeren Kopf widerhallten. Das Telefon schrillte weiter. Die Papierstapel, die Aktenordner und die unzähligen Notizzettel begannen vor den Augen des Kommissars zu tanzen und leicht zu verschwimmen. Der 1,80 große Mann war im 23. Dienstjahr. Nun saß er da und spürte, wie er anfing zu zittern und zu schluchzen, bis er schließlich hemmungslos weinte wie ein Kind. Statt zum Telefon zu greifen, das noch immer schrillte, griff Grundmann in die Schublade, wo neben der Dienstpistole eine leere und eine volle Flasche Schnaps lagen. Dann wurde es ruhig. Der Arzt sprach davon, dass Grundmann zunächst einmal 2 Wochen Pause brauche. Das sei bei einem Burnout-Syndrom der übliche Zeitraum, um erstmal wieder auf den Teppich zu kommen, wie er es nannte. Morgens 2 und abends 1 sollte Grundmann von den Pillen nehmen, die er bekam. Aber mit viel Wasser, ermahnte der Mediziner, er wolle kein Nierenversagen riskieren. Das Medikament, ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, greift in den Hirnstoffwechsel ein und soll beim Patienten eine Stimmungsaufhellung bewirken. Serotonin, ein Botenstoff, von dem Grundmann offenbar zu wenig hatte, wird durch den Erwartungsdruck, der auf einem lastet, verbraucht. Stresshormone hindern die Hirnanhangdrüse zudem an der Produktion dieses kostbaren Neurotransmitters, der für das Wachbewusstsein gebraucht wird. Das Absinken von Serotonin macht sich durch Müdigkeit oder Konzentrationsstörungen bemerkbar. Etwa im Schulunterricht, wenn der Stoff langweilig erscheint, oder auch beim Ausüben unliebsamer Pflichten. Ein chronisches Defizit dieses und weiterer Botenstoffe führt zur Depression, männertauglich auch Burnout-Syndrom genannt. Erzeugt werden die Endorphine, die sogenannten Glückshormone, zu denen Serotonin gehört, durch Spaß und Begeisterung, also durch die sinnhafte Identifikation mit dem Erlebten. Es ist also das Müssen, das müde und letztlich krank macht. Wollen hingegen macht wach. Der Unterschied zwischen Müssen und Wollen ist also auf psychologischer Ebene, dass wir hier Serotonin verbrauchen und Stresshormone ausschütten und hier keine Stresshormone bilden, sondern Endorphine bilden. Der Unterschied besteht darin, dass man beim Müssen etwas tut, worin man keinen Sinn sieht, weil man beim Wollen dasselbe tun kann, aber sich damit identifiziert. Und dieser kleine Unterschied ist sehr bemerkenswert, weil wir leben leider in einer extremen Müssensgesellschaft oder auch Leistungsgesellschaft genannt. Viele Menschen scheuen den Montagmorgen. Vielleicht kennt ihr von den Boomtown Rats den Song I Don't Like Mondays. Und der basiert auf einer wahren Begebenheit. Es geht nämlich darum, dass eine 19-Jährige am Fenster mit einem Gewehr auf eine Grundschule schießt, mehrere Menschen schwer verletzt und tötet. Und während dieses Massakers rief sie einen Reporter an und fragte, warum machst du das? Und sie sagt, I don't like Mondays, ich mag keine Montage. Carter Garfield, diese Comicfigur, fett, faul, philosophisch, mag ebenfalls keine Montage. Warum nicht? Was ist das Schlimme am Montag? Der Montag ist das Ende der erwartungsdruckfreien Zeit. Es geht also um Druck. Wenn man diesen Druck nicht hat, dann lebt es sich ganz anders, wie zum Beispiel die Huababurm bewiesen haben. Die Huababurm, weltbekannte nicht nur Bergsteiger, sondern Extremsportler, Speedkletterer, die klettern also nicht nur besonders hohe Berge, sondern die auch noch besonders schnell. Da gibt es bei den Folgendes zu bemerken, der ältere von den beiden, glaube ich, Thomas Huber, hat sich im Jahr 2016 bei einem Absturz schwer verletzt und musste die Dreharbeiten zu einem Bergsteigerfilm dadurch unterbrechen. Und noch im selben Jahr ist er nicht nur genesen, sondern hat wieder einen 6000er, den Latok in Pakistan, bezwungen und nicht nur überhaupt, sondern auch mal wieder besonders schnell. Wenn wir uns die Haxen brechen, dann sind wir doch erst 8 Wochen außer Gefecht, mindestens, sind dann nochmal so 4 Wochen in der Reha. Und wenn wir dann den ersten Tag auf der Arbeit sind und die ersten paar Akten durchblättern, dann hoffen wir, dass wir diesen Tag überhaupt überstehen. Thomas Huber klettert mal eben so einen 6000er wieder hoch mit einem komplizierten Knochenbruch, den er frisch auskuriert hat. Das geht natürlich nicht, wenn man das muss. Das geht nur, wenn man das will. Und der Kommissar Grundmann, von dem hier am Anfang die Rede war, der sagte mir im Coaching-Gespräch, dass allein dieser Anblick seiner Aktenberge bei ihm einen Weinkrampf erzeugt haben, dass das Telefon klingelte. Das war für ihn eine Katastrophe. Er fühlte sich wirklich wie ein Kind und er versuchte, sich mit Alkohol zu retten. Alkohol sorgt dafür, dass wir keinen Erwartungsdruck mehr spüren. Dafür ist das Zeug nämlich da. Alkohol sorgt für, es ist ein Muskelrelaxant und sorgt für Reaktionsverzögerung, sorgt aber dafür, dass wir eben nicht mehr mit unserer Großhirnrinde herausfinden, was wir müssen und sollen, sondern wir schirmen im Grunde genommen die Einflüsse der äußeren Welt ein bisschen ab. Das ist der Hauptmechanismus vieler Drogen, die wir so nehmen. Es gibt natürlich auch halluzinogene Drogen, die öffnen so ein bisschen die Wahrnehmung für irgendwelche Dinge, die wir sonst nicht wahrnehmen. Aber Cannabis oder Alkohol zum Beispiel sorgen dafür, dass wir einfach nicht mehr mitbekommen, was wir müssen. Und wenn wir etwas nicht müssen, sondern wollen, dann kann es uns so gehen wie Rolf Heck. Rolf Heck hat im Jahr, wann war das, schon ewig her, 2003 glaube ich oder sowas, Rückenschmerzen gehabt. Er hatte einen schweren Bandscheibenvorfall und er geht damit zum Arzt und der Arzt sagt, naja, Sie müssen Ihre Rückenmuskulatur stärken. Okay, das hat er dann getan, womit? Mit Liegestützen. Rolf Heck hat Liegestützen gemacht und zwar nicht eine oder 10 oder 20, auch nicht 50, sondern Rolf Heck hat 13.250 Liegestützen oder sowas gemacht an einem Tag. Mit einem Bandscheibenvorfall. Nicht, weil er das musste, sondern weil er einen verdammt guten Grund dafür hatte. Ich glaube, es war Reinhold Messner, ich bin mir nicht ganz sicher, der sagte, ein Mensch ist in der Lage, sich einige Minuten mit seinen Fingerkuppen irgendwo festzuhalten. Und wenn er einen guten Grund dafür hat, dann geht das fast bis zu einer halben Stunde. Einen guten Grund. Wenn man das also will, nicht wenn man das muss. Und dann gibt es einen Mann, der wollte auch Liegestützen machen. Charles Servisio heißt der. Der hat sogar 46.001 Liegestützen gemacht an einem Tag. Ja, müssen macht müde, wollen aktiviert unsere Fähigkeiten. Da gibt es noch jemand anders, der etwas wollte. Und es gibt jemanden, der etwas nicht wollte. Hier auf diesem Bild, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, da sieht man den antiken König Sisyphus dargestellt. Und Sisyphus hat den Totengott Thanatos irgendwie immer überlistet. Und dann irgendwann hatte der die Nase voll und sagte, pass mal auf, Sisyphus, jetzt reicht's hier. Du rollst jetzt einen schweren Stein einen Berg hoch. Okay, kann man ja mal machen. Das Dumme ist nur, dieser schwere Stein rollte, so wie er oben war, wieder runter und Sisyphus musste ihn wieder hochrollen. Daher kommt der Name Sisyphus-Arbeit. Etwas zu tun, was kein Erfolgserlebnis beschert, was keinen Sinn macht. Da gibt es aber eine Lösung für. Wer mich kennt, weiß, ohne Happy End geht gerne nach Hause. Am Ende dieses Vortrags möchte ich euch etwas zeigen, womit ihr wieder das Wollen in euer Leben kriegt. Es ist nämlich eigentlich gar nicht so schwer, weil euch unter Druck zu setzen, war ja auch nicht schwer. Wenn A geht, dann geht auch B. Jedenfalls, Sisyphus beschäftigte sich also mit Steinen und es gibt einen Mann, der sich ebenfalls mit Steinen beschäftigte. Das ist Peter Paul Weyers. Der hat eigentlich keinen Stein, einen Berg hochgerollt, sondern er hat Dominosteine zusammen aufgestellt. Den sogenannten Domino Day hatte er jahrelang organisiert. Und da bei dem Domino Day geht es darum, möglichst viele Dominosteine in eine möglichst große Fläche aufzustellen und dann umfallen zu lassen und ergeben die halt ein schönes Muster oder erzeugen irgendwelche mobilen Effekte. Und da geht es um nicht ein oder zwei oder zehn Dominosteine, da geht es dann durchaus auch mal locker um eine halbe Million Dominosteine. Und wenn du eine halbe Million Dominosteine aufstellst, dann stellst du ja Stein für Stein für Stein auf und wehe. Es fällt auch nur einer zwischendrin um. Dann macht es nämlich und dann liegt die ganze Scheiße erstmal da. Okay. Und das geht also wirklich nur, wenn man da Lust drauf hat. Wenn man da das will. Wenn man etwas will, dann hat man plötzlich wirklich Power. Und wir sagen, naja, aber wir müssen ja auch irgendwie schlafen. Ja, aber niemand weiß, wie lange müssen wir schlafen. Ihr kennt alle das, was man mit uns als Kindern gemacht hat, was ihr mit euren Kindern wahrscheinlich, falls ihr welche habt, auch gemacht habt, nämlich dieses, so mein Freund, ab ins Bett mit dir. Schon spät, du musst ja morgen früh in die Schule. Kennt ihr das? Ja, ne? Dass man euch zu Bett schickt. Oder dass ihr das sogar gemacht habt. Warum? Kind fragt dann, warum? Und dann heißt es, ja, es ist spät. Es ist spät, du musst in die Schule morgen. Da gibt es aber überhaupt keinen Zusammenhang. Denn es gibt einen Wissenschaftler, der Rumäne Professor Franz Hallberg, der hat nicht nur entdeckt, dass wir gar keinen 24-stündigen Rhythmus haben, sondern einen 24,8-stündigen Rhythmus. Der ist an den Mond gekoppelt. Die meisten von uns folgen diesem täglichen Rhythmus. Sondern es ist überhaupt nicht bewiesen oder nicht definiert, wie viele Stunden Schlaf ein Mensch in diesen 25 Stunden braucht. Ich persönlich kenne Menschen, die schlafen 3 Stunden jeden Tag. Ich kenne sogar Menschen, die schlafen nur 1 Stunde innerhalb von einem Tageszyklus und haben keine neurologischen Ausfälle oder sowas, sondern die sind topfit und das schon seit Jahren. Aber wenn du jemanden zu Bett schickst und sagst, ab ins Bett mit dir, mein Freund, es ist schon spät, du musst morgen früh in die Schule, dann ist es nicht etwa die Tageszeit, sondern wir schicken jemanden ins Bett, weil wir denken, er müsse sich erholen, damit er seine Pflichten ausüben kann. Kein Kind bedankt sich bei dir, wenn du sagst, ab ins Bett mit dir. Kein Kind sagt, jo, das ist eine gute Idee, du, hör mal, müde werden, dass ich da nicht von alleine drauf gekommen bin. Wir müssen noch einem Menschen nicht sagen, dass er schlafen soll, oder? Musst du einem Menschen sagen, dass er atmen soll? Nö. Essen? Nö. Aber genau solche Sachen machen wir. Ist dein Teller leer? Ich merke aber nicht. Ja, ist dein Teller leer? Schluss jetzt. Wozu? Ganz einfach. Um uns gleichzuschalten. Um uns gefügig zu machen. Zum einen muss man wissen, es ist die Schule, die ein Kind müde macht. Nicht, dass es den ganzen Tag gespielt hat. Deswegen sind die ja auch nicht müde. Wenn wir nämlich am nächsten Morgen nicht zur Schule müssten oder in den Kindergarten oder zur Arbeit, sondern wenn wir am nächsten Morgen etwas tun würden, was wir wollen, zum Beispiel einen Ausflug machen, dann wären wir knallewach. Das ist das eine. Das andere ist, wir übersehen immer, dass wir nicht nachts schlafen müssen. Wir müssen weder 8 Stunden an einem Stück schlafen, noch nachts schlafen. Es gibt Menschen, die können nachts nicht schlafen. Zu mir ins Institut kommen Menschen, die sagen, Hilfe, Herr Winter, ich kann nachts nicht schlafen. Seit Jahren brauche ich Schlaftabletten. Ich bin tagsüber müde und nachts wälze ich mich herum und das ist eine Qual. Und ein kleiner Blick auf deren Geburtsumstände löst dann meistens schon das Rätsel. Denn wenn du um 16 Uhr geboren bist, 15, 16, 17 Uhr, irgendwo so nachmittags geboren, dann beginnt dort deine Leistungskurve. Das bedeutet, du bist abends nicht müde. Du bist auch nachts nicht müde. Du bist nachtaktiv. Das weiß aber kein Schwein. Wir schimpfen unsere Kinder aus und sagen, ab ins Bett mit dir, Schluss mit dem Theater, geh jetzt mal schlafen. Ja, warum denn? Ja, das muss halt so sein. Und übersehen dabei, dass wir unsere Kinder dabei vergewaltigen, merken es noch nicht einmal und stellen das auch noch nicht mal in Frage. Ja, man muss doch nachts schlafen. Nein, verflixt nochmal, man muss nachts nicht schlafen. Ein Baby im Bauch der Mutter schläft auch, natürlich, aber doch nicht, weil es dunkel ist. Es ist ja die ganze Zeit dunkel. Sondern dann, wenn es Serotonin verbraucht hat. Und der Serotoninverbrauch wird durchaus auch von der Mutter gesteuert. Wir sind angenabelt, wir spüren alles, was eine Mutter spürt. Das ist eine Sache, die habe ich hinlänglich erforscht. Ich habe mich mit pränatalen, also mit vorgeburtlichen Konditionierungen und Traumatisierungen beschäftigt. Also alles, was man vor der Geburt erlebt. Und das ist verflixt nochmal nicht zu unterschätzen. Eine schwangere Frau hat ja Neurotransmitter in ihrem Blutkreislauf. Also jeder, nicht nur die Schwangeren. Und wenn eine schwangere Frau meinetwegen ein Krimi guckt und angespannt ist, dann ist das Baby im Bauch auch angespannt, aufgrund der Neurotransmitter. Wenn eine schwangere Frau einen erotischen Film guckt, dann hat das Baby ebenfalls Sexualhormone im Blut und spürt die mit entsprechenden körperlichen Reaktionen. Fühlt eine schwangere Frau sich morgens bevormundet, weil sie denkt, ach ja, gleich muss ich noch dies, gleich muss ich noch das, gleich muss ich noch jenes, dann spürt ein Kind das auch und merkt sich das. Und das ist der Grund, warum diese Kinder nicht morgens geboren werden. Bei Naturvölkern werden so gut wie alle Kinder morgens bei Tagesanbruch geboren. Wir nicht. Wir sind kein Naturvolk, wir sind leider Zivilisierte. Das hat mit normalem Mensch, natürlichem Menschsein nichts mehr zu tun. Unsere Geburten dauern nicht eine halbe Stunde, sind auch nicht einigermaßen schmerzfrei, sondern die dauern stundenlang, kommen zu einer Zeit, wo eine Mutter normalerweise schläft oder sonst was dort macht. Und an diesem Rhythmus orientiert sich ein Kind durchaus und merkt sich dann schlicht und einfach, morgens ist es anstrengend. Es ist besser, morgens zu schlafen. Und dadurch kommen dann diese Geburten zustande, die dann eben so zur klassischen Kaffeetrinkenzeit passieren. So gegen 16 Uhr, wenn die Mami denkt, so, Feierabend, schön noch eine Tasse Kaffee, dann merkt das Kind, okay, der Weg ist frei, löst die Geburt aus. Und diesen Rhythmus nehmen wir mit ins Grab. Den kriegen wir nicht mehr aufgelöst. Also ich wüsste zumindest nicht wie. Obwohl ich als Tiefenpsychologe mich durchaus mit der Auflösung von irgendwelchen lebenslangen Mustern beschäftige, aber diese tägliche Leistungskurve ist es mir bislang noch nicht gelungen, das zu verändern. Diese Menschen sind dann schlicht und einfach nachtaktiv. Und was macht so ein Kind, wenn wir sagen, ab ins Bett mit dir, du musst jetzt schlafen, es ärgert sich über uns. Und was macht Ärger? Erwartungsdruck. Und Das Kind erholt sich nicht so gut. Es ist völlig egal, wie viele Stunden wir schlafen. Hauptsache, wir haben für einen Moment das Gefühl, wir sind kontemplativ, also in Ruhe. Und das machen Menschen auf verschiedene Art und Weise, sich mal in Ruhe lassen. Zum Beispiel stricken. Irgendwelches Zeug stricken, das sowieso keiner anziehen will. Es geht überhaupt nicht um den Empfänger, es geht um ein, lass mich mal in Ruhe. Kreuzworträtseln, genauso. Kein Schwein braucht Kreuzworträtseln. Das machen Menschen mit dem Gefühl, ein kontrolliertes Misserfolgs- oder Erfolgserlebnis zu haben. Ähnlich wie Spielsüchtige, die gehen in die Spielhalle, weil sie ein kontrolliertes Misserfolgserlebnis haben wollen. Weil wenn du gegen einen Spielautomaten verlierst, bist du kein Loser, kein Idiot. Wenn du gegen einen Menschen verlierst, hoppla, dann ist der andere dir überlegen, Erwartungsdruck. Aber wenn du gegen eine Maschine verlierst, naja, Pech gehabt, beim nächsten Mal gewinne ich wieder. Das sind Menschen, die sind den ganzen Tag über Erwartungsdruck. Und es gibt viele Möglichkeiten, diesen Druck wieder loszuwerden. Rauchen zum Beispiel gehört dazu. Beim Rauchen geht es doch nicht darum, den Nikotinspiegel im Blut aufrecht zu halten. Kein Raucher weiß, wie Nikotin überhaupt wirkt. Ich habe das auch hinlänglich erforscht. Ich habe, da liegt sogar mein Buch Nikotinsucht, die große Lüge. Als ich es im Jahr 2007 veröffentlicht habe, da hieß es noch in der ersten Auflage, Nikotinsucht, der große Irrtum. Ich dachte, naja, die armen Mediziner, die übersehen da etwas, wovon Mediziner halt nicht so viel gehört haben. Ich bin der Geisteswissenschaftler als Diplompädagoge und mittlerweile weiß ich Blödsinn, Irrtum. Das ist eine glatte Lüge. Die wissen ganz genau, dass eine Zigarette keine Wirkung erzeugt. Sonst würde das nämlich draufstehen und sonst würde die Wirkung jeder haben. Es müsste auf den Zigarettenpackungen draufstehen, der Rauch einer Zigarette erzeugt ein Erleichterungsgefühl. Da steht da aber nicht drauf. Da steht, Rauchen könnte eventuell irgendwie krank machen oder sowas. Was ja auch Quatsch ist. Rauchen macht nicht krank. Helmut Schmidt hat es bewiesen. Helmut Schmidt ist 96 Jahre alt geworden und hat 80 Zigaretten geraucht. Er hat bewiesen, dass Rauchen nicht krank machen kann. Wenn Rauchen kausal, wir sprechen von wissenschaftlichen Zusammenhängen, wenn Rauchen kausal krank machen würde, müsste jeder Raucher krank werden. Feuer verbrennt Menschen. Da musst du nicht dran glauben, das ist so. Aber Rauchen macht nicht automatisch krank. Rauchen macht auch erst recht nicht süchtig. Aber das Besondere ist eben, Rauchen erzeugt noch nicht einmal eine Wirkung. Diese 4200 noch was Botenstoffe, die in einer Zigarette sind. Da drin ist Arsen, Blei, Cadmium, Strontium, Nitrosamine, Benzol, Arsen, Kohlenmonoxid und so weiter, erzeugen keine spürbare physiologische Wirkung, zumindest nicht in der Konzentration. Das ist der Grund, warum ein Nichtraucher auch nicht spürt, wenn er eine Zigarette raucht. Der Rauch einer Zigarette bei einem Raucher macht beim allerersten Zug die volle Wirkung. Der Raucher fühlt sich in einer bestimmten Situation, was weiß ich, im Büro, meinetwegen. Der Chef sagt, die Akten liegen da ja immer noch rum. Na, hat der Herr wieder Pause gemacht? So, und geht weiter. Was kriegt der Raucher? So ein Hals. Und denkt sich, Arschloch. Geht, tut so, als würde er ein paar Akten irgendwie durcheinander bringen. Sortieren nennt man das. Und dann geht er in den Raucherraum der Firma und zündet sich erstmal an und spürt sofort die volle Wirkung. Die volle Wirkung beim ersten Zug. Da wissen unsere Rezeptoren noch gar nicht, was wir da eigentlich eingeatmet haben. Das dauert nämlich 20 Sekunden. Aber wir wissen sofort, dass wir rauchen. Nikotin erzeugt keine psychotrope Wirkung und dieses ganze andere Zeug auch nicht. Die rein physiologische Wirkung, die nach 20 Sekunden frühestens registriert wird, flutet 20 Minuten lang an und hat in der physiologischen Folge nichts anderes als eine Verengung der kleinen Kapillargefäße zur Folge. Das heißt, unsere Fingerspitzen kühlen ein bisschen ab, weil sie schlechter durchblutet werden. Und unsere Nasenspitze kühlt ein bisschen ab. So ungefähr 2 bis 6 Grad kann die abkühlen. Ist das der Grund, warum der Raucher raucht? Boah, was habe ich für eine heiße Nase, ey. Gib mir mal eben deine Kippe. Ja, wird schon wieder. Blödsinn. Der Raucher raucht, weil er sich überfordert fühlt, weil er gegen Müdigkeit ankämpft, weil er denkt, verdammte Hacke, ey, was für ein Stress. Naja, jetzt geht's mir wieder besser. Aber das Besondere ist eben, dass der erste Zug die volle Wirkung entfaltet. Der zweite Zug dockt vielleicht an die Wirkung noch an. Aber den dritten Zug merkt der Raucher kaum noch. Und beim letzten Zug ist er froh, dass er die Kippe schon endlich wieder ausmachen kann. Übertrag doch mal bitte diesen Wirkungsverlauf auf eine Flasche Wodka. Wodka, Alkohol, erzeugt eine physiologische Wirkung. Ich habe eine Pulle Wodka, ich habe ein Pinnchen. Ich gieße mir etwas ein davon. Ich trinke daran, habe sofort die volle physiologische Wirkung. Das heißt, ich bin sofort sturzdudeldicht, tanze halbnackt auf dem Tisch, singe schmutzige Lieder, trinke die Flasche aus, werde immer nüchterner und fahre nach Hause. So einen Wirkungsverlauf haben wir bei einer Zigarette. Und dafür geben wir auch noch 5 Euro jeden Tag aus. Die machen wir selber, diese Wirkung. Es ist eine reine Konditionierung. Rauchen macht deswegen erleichtert und wieder wach und aufnahmefähig. Aus dem einfachen Grunde, weil es für Kinder verboten ist. Rauchen ist für Kinder verboten. Man fühlt sich für einen Moment nicht wie Sisyphus, der etwas muss. Man fühlt sich für einen Moment wie der Marlboro-Mann, der sagt, abends um 9 Uhr am Lagerfeuer noch Kaffee trinken. Ja, da schickt mich keiner zu Bett. Warum ist Rauchen so ein mächtiges Symbol geworden? Ganz einfach. Weil in den 40er Jahren die damalige deutsche Regierung ein wichtiges Studienergebnis präsentiert bekommen hatte. Da hieß es nämlich, Rauchen hemmt das Wachstum. Und das ist völliger Quatsch, Rauchen hemmt nicht das Wachstum. Ich meine, wie viele Zigaretten soll so ein 9-Jähriger denn rauchen, damit er klein bleibt? 80? Wie viele Zigaretten raucht denn ein 12-Jähriger? Ein 9-Jähriger probiert auf dem Spielplatz mal eine, hustet sich halb tot, weint ein bisschen und ist dann stolz, dass er nicht gestorben ist und sich nicht in die Hose gekackt hat. Okay. Ein 12-Jähriger raucht in der schwer erziehbaren Ecke auf dem Schulhof heimlich eine, hofft, dass er von der Pausenaufsicht nicht erwischt wird, raucht hinterm Sportplatz eine und abends am Zimmerfenster, bevor er zu Bett geht, raucht er auch noch mal eine und lüftet noch sein Zimmer durch, sonst gibt's nämlich Ärger von Papa. Rauchen ist für Kinder verboten, es hemmt aber nicht das Wachstum. Allerdings hat man das damals gedacht und das war ein Schock. Ich meine, in Rauchen sind diese 4000 noch was Stoffe drin. Ich komme aus Dortmund. Im Ruhrgebiet, Bergbaustadt, Stahlarbeiterstadt. Es gab keine Feinstaubfilter, es gab keine Katalysatoren und die Industriellen waren stolz auf ihre rauchenden Schornsteine. Ich habe beim Spielen jeden Tag 20.000 Zigaretten passiv geraucht. Ich bin vielleicht kein Riese, aber bin ich wachstumsgehemmt oder was? Blödsinn. Wenn du ein Embryo vergiftest, wenn eine schwangere Frau sich ihre 60 Zigaretten einpfeift, meinetwegen auch 40, ich habe da keine Studien gemacht. Wenn eine schwangere Frau sich Dioxin, Nitrosamine, Benzolkadmium, Blei, Arsen und den ganzen Dreck reinpfeift, dann kann es sein, dass das Embryo so ein bisschen Wachstumsstörungen hat. Da bin ich sogar ziemlich sicher, dass das nicht lustig ist für dein Kind. Deswegen haben schwangere Frauen ja in der Regel auch keinen Bock auf Zigaretten oder Kaffee. Die merken, ach, eigentlich nicht. Da sie noch nicht wissen, dass sie schwanger sind, überwinden sie das natürlich und rauchen dann schön weiter. Aber warum ist Rauchen für Kinder verboten? Rauchen hemmt das Wachstum, so hieß es. Und das war der Albtraum für unseren Führer. Der wollte nämlich große Soldaten, die sollen erst mal wachsen, bevor sie dann rauchen dürfen. Nur darum geht es, und das ist bis heute noch in den Köpfen, Rauchen ist für Kinder verboten. Und deswegen ist Rauchen ein Mündigkeitsbeweis. Rauchen bedeutet, du kannst mich mal am Arsch lecken. Ich bin nämlich kein Kind mehr. Und deswegen erleichtert Rauchen so. Deswegen fühlen sich die Raucher eben wach. Ne, Konzentrationsstörung, boah, erstmal eine rauchen und wieder wach. Es geht überhaupt nicht ums Rauchen, es geht um das Gefühl, ich bin frei. Wir leben aber in einer völlig unfreien Gesellschaft. Du musst gefälligst zur Schule, du musst in den Kindergarten, du musst dein Zimmer aufräumen, du musst deinen Teller leer essen, du musst. Es fehlt uns Serotonin und kein Wunder, dass wir denken, wir müssten 8 Stunden schlafen. Dabei musst du nicht 8 Stunden schlafen. 3, 4, 5 und das innerhalb von 25 Stunden würden völlig ausreichen, wenn du das tust, was eben die Huber-Burm oder Rolf Heck oder Peter Baul-Weyers oder wie die alle heißen, eben machen, nämlich freiwillig leben. Einen Sinn in dem tun, was du da in einen Sinn in dem sehen, was du da tust. Nicht das Gefühl zu haben müssen. Und das geht tatsächlich, wenn du nämlich sagst, Andreas, ich bin aber nun mal in Sachzwängen eingebunden. Ich muss ja zur Arbeit, sage ich, nein, musst du nicht. Und ich empfehle dir auch dringend, höre sofort auf zu arbeiten. Arbeite nie wieder. Arbeit macht krank. Ich arbeite schon seit ewigen Zeiten nicht mehr. Oder glaubt ihr, das ist für mich Arbeit, hier so einen Vortrag zu halten? Ich bin doch nicht bekloppt und arbeite. Ich tue etwas, was ich für sinnvoll halte und sehe zu, wer bezahlt mich dafür? Für wen ist das noch sinnvoll? Und da werde ich am Ende des Vortrages euch einen schönen Tipp geben, weil jeder, ob ein Dominosteinaufsteller oder ein Bergsteiger, tut etwas, was für andere so wertvoll ist, dass sie dich dafür bezahlen. Ich habe sogar mal einen Briefmarkensammler kennengelernt, der fürs Briefmarkensammeln bezahlt wurde. Das ist ein Mann, der war Mitte 40, hatte noch nie eine Freundin, deswegen kam er zu uns ins Institut. Und nach seinem Coaching, das er mit einer Kollegin von mir hatte, habe ich ihn noch kurz begrüßen und verabschieden wollen. Und der sah so aus wie, ja, wie so ein klassisches Muttersöhnchen. Stirnglatze, dicke Brille, kariertes Hemd, Korthose, ein bisschen pummelig, zuverlässig, verantwortungsbewusst, aber irgendwie so ein bisschen, naja, unsexy halt. Und er wohnte auch noch zu allem Überfluss bei seiner Mutter im Haus, nicht in der gleichen Wohnung. Und er war Postbeamter im Vorruhestand. Aufgrund von Rücken kam er in die Rente. Das ist jetzt wirklich nicht gerade eine Empfehlung für eine Rassefrau, aber... Dennoch gibt es genug Frauen, die auf sowas stehen, die halt ein übersteigertes Sicherheitsbedürfnis haben oder Angst vor Sexualität. Aber er war halt einsam. Das war jetzt aber nicht mein Job, das zu therapieren. Das hat die Kollegin schon gemacht. Ich fragte ihn nach dem, was ihn so begeistert. Ich fragte ihn, okay, was machen Sie denn gerne? Ich wollte einfach wissen, worin liegt seine Stärke? Und er sagte, mit einem Glänzen in den Augen, Briefmarken sammeln. Okay. Der Clou ist nur, ich habe ihn dorthin gebracht, dass er seinen inneren Radar, seine Wahrnehmung so ein bisschen mal auf jemanden eingestellt hat, der das brauchte. Und da gab es dann tatsächlich einen Museumsdirektor irgendwo in, weiß nicht, irgendwo in Deutschland, der hatte wohl aus dem zerbombten Serbien eine Briefmarkensammlung von einem Museum, das eine Granate abgekriegt hat oder so bekommen. Die war durcheinander und zerfleddert und bla bla bla. Der brauchte jemanden, der das mal ordentlich sortiert, der Ahnung hat, aber nicht viel kostet. So, da war der Mann plötzlich ein Held. Das heißt, selbst wenn du denkst, das, was du magst, Bergsteigen, Briefmarken sammeln, Dominosteine aufstellen, wäre wertlos, sag ich dir. Es wird aber irgendwo auf diesem Planeten jemanden geben, der sagt, für mich ist das nicht wertlos. Und das, was ich mache zum Beispiel, ja, mit Leuten quatschen den ganzen Tag. Das ist ein Mädchenjob, ne? Über Probleme sprechen den ganzen Tag. Aber ich kann euch sagen, wir haben das größte Institut in Deutschland in dieser Art. Läuft. Du musst nur herausfinden, für wen ist das wertvoll. Und diese angeblichen Sachzwänge sind nur Sachzwänge, wenn du dich damit nicht identifizierst, wenn du nicht weißt, wofür ist das gut. Wenn ich dir zum Beispiel sage, pass auf, ich klatsche mal in die Hände und dann steigst du auf deinen Stuhl, dann wirst du möglicherweise sagen, aha, Andreas, so, wenn ich sage, naja, unter deinem Stuhl sitzt nämlich ein Krokodil. Was glaubst du, wie schnell du oben bist? Wenn wir den Sinn in etwas haben, wenn wir wissen, wofür es gut ist, dann haben wir unheimliche Kräfte. Liegestützen, Dominosteine, 6000er Berge oder was auch immer wir so tun. Wir sehen den Sinn aber nicht in den Dingen. Ich habe als Student am Fließband gearbeitet. Am Fließband. Aber ich bin dann morgens um 6 Uhr fröhlich pfeifend hin und habe Klamotten in die Kisten gepackt, Adressaufkleber drauf, ab zum Warenausgang. Klamotten in die Kiste, Adressaufkleber drauf, ab zum Warenausgang. Und nachmittags um 15 Uhr bin ich fröhlich pfeifend wieder nach Hause. Ich habe mich darüber gewundert, warum meine ganzen Kolleginnen und Kollegen, die neben mir am Fließband an der Verpackungsstraße standen, immer geschimpft haben. Scheiß Maloche, morgen nehme ich mir einen Krankenschein, wann ist endlich Wochenende, wird Zeit, dass ich Urlaub kriege, der Chef ist ein Arschloch. Und ich dachte, hey, was habt ihr denn für ein Problem? Klamotten in die Kiste packen, Adressaufkleber drauf und ab zum Warenausgang ist jetzt ja nicht gerade so schwierig. Aber der Unterschied war schlicht und einfach der, Ich habe das getan, damit ich Kohle kriege, um meine Studentenbude zu finanzieren. Die haben das getan, damit sie Kohle kriegen, um ihre Miete zu bezahlen. Ich wollte das. Hey, Studentenbude, das ganze Wochenende Party, ohne dass die Eltern sagen, mach mal den Multikleider. Die haben das Gefühl, sie müssen das. Und ich sage, hey, du musst gar nichts. Ja, aber ich habe doch einen Mann zu Hause, ich habe doch Kinder zu Hause. Und ich sage, das ist doch deine Entscheidung. Bei wem willst du dich darüber beschweren, dass du so lebst, wie du lebst? Weil Gott, du musst das nicht. Du darfst auch auf einer Parkbank schlafen.
Ja, will ich ja nicht.
Ja, musst du ja auch nicht. Aber dann hör auf zu heulen. Tu doch einfach das, was du tust und erkenne, was du davon hast. Aber das haben wir nun mal nicht. Wir entdecken nicht den Sinn, in dem wir da haben. Und deswegen kriegen wir eben Burnout-Syndrom und Depression und so weiter. Das ganze Schulsystem ist darauf aufgebaut, dass wir den Sinn verlieren in unserem Leben. Die Schule ist eine institutionalisierte Erniedrigungsanstalt, die dafür sorgen, dass hochintelligente Kinder sich für Schwachköpfe halten. Wir bringen den Mäusen bei, sie sollen quaken, und den Fröschen bringen wir bei, sie sollen piepsen, und beide halten sich für Versager, weil keiner kann es richtig gut. Anstelle die Mäuse mal zum Piepsen zu benutzen und die Frösche zum Quaken. Mick Jagger, ne, Leader der Rolling Stones, einer der erfolgreichsten Rockband-Leader der Welt. Was wäre gewesen, wenn sein Vater Joe Jagger gesagt hätte, hör auf mit dem Gejaule, üb mal lieber Mathe, schließlich sollst du mal Steuerberater werden. Glauben wir denn wirklich, dass Mick Jagger heute der erfolgreichste Steuerberater der Welt wäre? Ein Blödsinn. Und ich habe das vorwärts und rückwärts analysiert. Ich habe, die habe ich auch dabei, eine DVD gemacht. Meine Freundin Andrea hat die da vorne auf dem Stapel. Da geht es um Schülercoaching. Denn da geht es ja los. Es sind ja nicht wir Erwachsenen, die da vergewaltigt werden. Es sind ja die allerkleinsten, die da vergewaltigt werden. Schon bereits im Mutterleib geht das los. Wenn man der Mutter sagt, du musst eine Untersuchung machen, du musst Schwangerschaftsgymnastik machen, du musst dies, du musst das, du musst jenes. Und eine Frau, die einfach nur ein Kind bekommt, und das war 5 Millionen Jahre lang jetzt offenbar nicht so ein Riesenproblem, sonst gäbe es uns nämlich nicht, hat Angst. Und diese Angst, das falsch zu machen, kriegt das Kind über die Nabelschnur mit und entwickelt einen Perfektionismus. Diese Leute, die perfektionistisch sind, haben Angst vor Kontrollverlust. Die Mutter aller Ängste, Angst vor Kontrollverlust. Es geht darum, wenn ich einen Fehler mache, bin ich in Lebensgefahr. Denn genau so hat sich das Embryo gefühlt. Das kriegt man zum Glück aufgelöst. Jedenfalls, die ganze Schule ist darauf aufgebaut, dass wir etwas tun, von dem wir nicht wissen, wofür es gut ist, und wir können dann nur scheitern. Ein Beispiel. Ich habe Englischlehrer gefragt, warum steht im Lehrplan der Bundesrepublik Deutschland für die gymnasialen Oberstufen und die Oberstufen der Gesamtschulen, warum steht dort das Durchnehmen von Shakespeare-Sonetten? Shakespeare-Sonette werden durchgenommen. Okay. Wer sie nicht kennt, diese William Shakespeare Sonette, der hat 172 Stück davon geschrieben oder sowas. So 14-zeilige Gedichte, die lesen sich so ein bisschen, als hätte Shakespeare irgendwie zu viel Absinth getrunken. Sind sehr, sehr kryptisch. Kein Mensch versteht die, erst recht kein Gymnasiast. Und die Englischlehrer sagen, na ja, also Shakespeare ist natürlich, es gehört ja zur Allgemeinbildung. Okay, einverstanden. Warum denn dann nicht im Geschichtsunterricht? Warum im Englischunterricht? Boah, ja, weil, damit die Schüler so ein Gefühl für die altenglische Sprache kriegen. Prima. Warum denn dann nicht auch noch Mandarin oder Altfranzösisch? Warum denn Altenglisch? Es ist halt so. Weiß ich auch nicht. Steht da halt. Warum nehmen wir diese Shakespeare-Sonette durch? Eigentlich ist es einfach. Man muss wissen, über 170 Stück im alten elisabethanischen England, 16. Jahrhundert oder sowas, da gab es ja noch keinen Twitter. Das heißt, wenn man Nachrichten verbreiten wollte, dann dauerte das ein wenig. Und diese ganzen Gedichte, diese 14-zeiligen Gedichte, die kann man sich ja auch aufgrund des Reimes gut merken. Reime verbrauchen weniger Energie im Gehirn. Reime sind zwar eine tückische Falle, weil wenn wir einen Reim nicht zu Ende bringen, dann ergänzen wir ihn selber. Ich habe das in meinem Buch Liebe, Sex und Partnerschaft beschrieben. Wenn ich euch sage, welches Wort fehlt? Die Maus heißt Klaus und baut ein... Eben, Mäuse bauen doch keine Häuser. Seid ihr bescheuert oder was? Mäuse bauen Nester. Aber es ist für das Gehirn viel sparsamer, davon auszugehen, es wird auch wieder was mit aus sein, als irgendwie auf was Neues zu kommen. Denken verbraucht leider Energie. Und das mag unser Gehirn gar nicht. Aber jetzt habt ihr ja etwas gelernt. Ihr habt gelernt, vertrau nicht deiner eigenen Ergänzung. Das ist das Problem bei, wenn ihr Single seid und im Internet irgendwie so ein Dating macht. Ihr habt ja nur ganz, ganz wenige Informationen. Im Internet hast du weder den Augenaufschlag noch die Stimmmelodie. Wenn du jemanden anschreibst und sagst, ich will mit dir ficken, komm zurück, ja, gute Idee. Und du weißt aber nicht, ob er sagt, ja, gute Idee. Oder, ja, gute Idee. Das heißt, uns fehlen Daten. Und die ergänzen wir dummerweise. So arbeitet das Gehirn. So. Und deswegen kann man sich Gedichte einfach leichter merken. Deswegen gibt es diese Gedichte. Auf ein folgt ein, auf aus folgt aus, auf was weiß ich. So. Auf Scheiße folgt Berliner Weiße. Oder umgekehrt. Es ist Energiesparung im Gehirn. Und Shakespeare hat also sehr viele davon geschrieben. Und wenn man nun weiß, dass die Dinge also wie die Tageszeitung waren, relativ gesehen. Wenn man weiß, da sind wichtige Botschaften drin, dann stellt sich jetzt noch die Frage, welche? Und da gibt es zum Beispiel ein Gedicht von ihm, ein Sonett, wo es heißt, ob ich dich mit einem Sommertag vergleichen soll und du hast viel rotere Lippen als Koralle. Und wir denken, was? Koralle ist knallrot. Und wenn die Lippen rot sind, bedeutet das, die Schleimhäute sind durchblutet. Und wenn diese Schleimhäute durchblutet sind, dann sind die da es auch. Das bedeutet, die Lady ist reif. Du kannst sie anbaggern, ohne eine geballert zu kriegen. Und das mussten die wissen. Sonst gibt's nämlich die Rübe runter. Du darfst da nicht öffentlich drüber sprechen, dann gibt's auch die Rübe runter. Diese Shakespeare-Sonette sind voller sexueller und politischer Inhalte, die aber verschlüsselt sein müssen, sonst gibt's Ärger. Wenn ein Gymnasiast das weiß, dass da laute Sauereien drinstehen, dann zieht er sich die ganz anders rein. Er will das nämlich plötzlich. Jetzt haben wir aber noch nicht die Frage beantwortet, warum lernen wir diesen Quatsch eigentlich in Deutschland? Und das auch noch im Englischunterricht? Ganz einfach. Es geht um Kryptologie. Es geht um Verschlüsselung. Die Botschaft lautet, du kannst etwas sagen, ohne dass das sofort jeder versteht. Das verstehen nur die Eingeweihten. Und es ist tatsächlich so, dass das, diese Verschlüsselung der Widerstandsbewegung im Dritten Reich durchaus die Arbeit erleichtert hat. Wenn du von vornherein gesagt hättest, ich bin Regimegegner, dann machst du noch drei Atemzüge und dann stehst du an der Wand. Also musste man das Ganze verschlüsseln. Und der BBC-Landfunk, der also in Deutschland auch empfangen werden konnte, der hat zu Beginn einer jeden Widerstandssendung ein Signal vorweggeschickt. Und zwar ein Satz aus der 5. Sinfonie von Beethoven, nämlich da 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 da, da 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 da. Das ist kurz, 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 lang im Morse-Alphabet. Das ist das V, Victory. Das ist die Geste, die Churchill immer gemacht hat. Das heißt, die konnten nicht sagen, Achtung, jetzt kommt eine Widerstandssendung. Dann hört die Gestapo mit und verhaftet dich. Man muss es anders ausdrücken. Verschlüsselung. Und es ist tatsächlich so, warum im Englischunterricht? Die Briten denken bis heute noch, sie hätten uns befreit. Ausgerechnet die, die sich in den Krieg eingemischt haben. England war nie ein Gegner für Hitler. Bis dass sie angefangen haben, sich einzumischen. Die machen uns immer noch glauben, sie wären unser Befreier und die Kryptologie wäre irgendwie dafür wichtig. Deswegen lernen wir das im Englischunterricht. Das ist angeblich demokratieerhaltend. Kryptologie ist eine okaye Sache, aber es ist schon irgendwie schade, dass ausgerechnet die Engländer uns das erzählen wollen. Naja, anyway, wenn man das hier... Danke. Wenn man jedenfalls verstanden hat, dass man diese Gedichte nicht unbedingt lernen muss, sondern dass man da irgendetwas für sich rausziehen kann, dann bleiben die da plötzlich hängen. Genau wie das Auswendiglernen von Telefonbüchern. Wenn ich sage, lern doch mal das Telefonbuch von Mach Regen auswendig, dann wirst du sagen, wenn ich sage, naja, da ist der Scheich von Dubai und der gibt dir für jede Adresse, jede Telefonnummer, die du drauf hast, 1000 Euro. Allerdings nur, wenn du alle, wie viele Einwohner haben wir hier? Keine Ahnung, 3000 oder sowas? Weiß es nicht. Aber nur, wenn du alle richtig hast. Was glaubst du, wie schnell du das Telefonbuch von dieser Gegend hier auswendig lernst? Gehen tut das. Der Homo sapiens kann 6 Sprachen gleichzeitig lernen. Überhaupt kein Problem für einen Menschen, wenn er einen guten Grund dafür hat. Wir können alle Klavier spielen, wir können alle Geige spielen, aber natürlich nicht, wenn wir das müssen. Sondern nur, wenn wir das wollen. Der Mensch ist das unfassbar fähigste Wesen, leistungsfähigste Wesen auf dem ganzen Planeten. Es gibt zwar Wesen, die sind intelligenter als wir. Kraken zum Beispiel. Kraken können dir ganz locker voraussagen, welche Fußballmannschaft die WM gewinnt. Aber wir haben die 10 Finger. Wir können das umsetzen, was wir denken. Die anderen nicht so ohne weiteres. Aber ausgerechnet wir fühlen uns machtlos, weil wir ständig überfordert sind, bevormundet sind und Stress haben. Ich möchte euch erzählen, wie entsteht eigentlich Stress und was bedeutet das? Stress bedeutet nicht, dass du gereizt bist oder genervt bist oder sonst was, sondern Stress entsteht durch den Unterschied zwischen dem, was du erlebst und dem, was du erwartest. Unser Gehirn ist nicht das einzige Denkzentrum in unserem Körper. Herz und Darm sind ebenfalls Kommandozentralen. Aber reden wir jetzt erstmal nur von unserem Gehirn. Unser Gehirn ist ein Frequenzgenerator. Es sendet permanent elektromagnetische Wellen und checkt damit seine Umgebung ab. So ähnlich wie eine Fledermaus, die piepst mit ihrem Echolot. Und wenn dann hartes Echo zurückkommt, weiß sie, da ist eine Wand. Gibt es ein rauschendes Echo, weiß sie, da ist ein Baum. Und gibt es kein Echo, weiß sie, aha, in die Richtung kannst du fliegen. Sowas macht unser Gehirn auch. Das, was wir aussenden, nenne ich unsere Absichten und Erwartungen. Und dass das da zurückkommt, unsere Sinnesorgane melden uns ja, was los ist. Wir haben mindestens 6 Sinnesorgane. Im Biounterricht steht 5, aber die Zirbeldrüse ist auch ein Sinnesorgan. Mit der Zirbeldrüse nehmen wir nicht nur Sympathie und Bedrohung wahr, sondern auch Metaphysisches oder auch Trauer. Und das ist das Problem bei Depressiven, wie eben diesem Herrn Grundmann, der dann eben ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer bekommen hat. Du spürst zwar für einen Moment keine Bedrohung mehr, du spürst aber dummerweise auch keine Freude mehr. Nicht selten bringen sich Depressive trotz medikamentöser Behandlung noch um. Die sind dann nicht mehr depressiv und bringen sich dann aber um. Also, schon seltsam. Und die Zirbeldrüse ist ein Sinnesorgan jedenfalls und man kann sie relativ schnell brach liegen lassen, weil wir lernen den Gebrauch ja nicht. Wenn ein Kind in seinem Kinderzimmer plötzlich in die Ecke guckt, große Augen kriegt und sagt, die Oma ist da, heißt es, ach spinn ich rum, die Oma ist seit 3 Jahren tot. Ja, die sitzt aber immer noch in ihrem Strickzimmer und will ihre Ruhe haben und Kinder nehmen das wahr. Und da gibt's ja demnächst diese Veranstaltung. Es gibt ja nun mal nicht nur Radios, es gibt ja auch Radiowellen. Der Nachrichtensprecher oder die Kapelle ist ja nicht das Radio und sie ist auch nicht im Radio. Der Körper selber ist zu vernachlässigen. Er ist nur ein Empfänger. Und unser Gehirn sendet und empfängt. Und wenn das, was ich da empfange, nicht übereinstimmt mit dem, was ich erwarte, dann kommen Stresshormone. Wenn ich zum Beispiel, einen Löffel Hustensaft trinken, zu mir nehmen möchte und der ist bitter, dann denke ich, ich spinne. Oder wenn ich einen Schluck Wasser trinken möchte, aber es ist salzig, dann kommen die Stresshormone, weil ich erwarte was anderes. Jetzt hat das Gehirn eine Eigenschaft, die scheint keiner zu kennen. Wir können unsere Erwartungen verändern. Wir können das, was wir denken, verändern. Das geht tatsächlich. Menschen mögen das nicht so gerne. Da haben wir heute Morgen beim Frühstück drüber gesprochen, Paradigmenwechsel oder Kulturschock oder sowas. Da gibt es dann erstmal diese energiesparende Systemträger, die sagt, ich möchte nicht denken. Ich möchte lieber weiterhin glauben, Angela Merkel wäre unsere tatsächliche gewählte Bundeskanzlerin. Dass es eine amerikanische Kriegswaffe ist, da brauche ich so viel Energie, um das zu verarbeiten. Ihr seid aber gut drauf heute Morgen. Mann. Wir lernen in unserer Gesellschaft immer, dass wenn wir gestresst werden, sich die Welt verändern soll. dass das Außen, das Erleben, das Wahrnehmen sich verändern soll. Ich möchte spazieren gehen, es fängt an zu regnen und ich suche die Veränderung im Außen. Ich sage, scheiß Wetter, es soll aufhören zu regnen. Oder ich möchte den Rasen mähen und der Nachbar mäht, ich möchte schlafen und der Nachbar mäht den Rasen, macht Lärm und ich denke, hey, der soll aufhören, das Außen soll sich verändern. So lernen wir immer. Das Dumme ist nur, das Außen verändert sich ja nicht so ohne weiteres. Es ist egal, wie laut du schimpfst, es hört ja nicht auf zu regnen. Wir fühlen uns machtlos, ausgerechnet wir, der Homo sapiens, fühlt sich machtlos, nur weil es regnet. Weil wir es so gelernt haben. Wir lernen, eine Grenze ist eine Grenze und bleibt eine Grenze. Ab ins Bett mit dir. Darf ich nicht noch ein bisschen? Nein, Schluss jetzt. Aber Papa, Ruhe jetzt. Okay, eine Grenze ist eine Grenze und bleibt eine Grenze. Kapische. Und so werden wir Menschen, die wie Schafe im Stall brav in ihren Grenzen bleiben, obwohl uns ein paar Verschwörungstheoretiker sagen, du, ich glaube, da draußen scheint die Sonne. Und da ist auch das Gras grün. Ach, Quatsch, du Nazi. Nein, nein, das kann nicht sein. Es kann überhaupt nicht sein, dass es eine bessere Welt gibt. Halte ich für völlig unmöglich. Ja, aber wundert dich das nicht, dass der Schlachter hin und wieder einige von uns abholt? Nein, das ist kein Schlachter, das ist unser Hirte. Der Herr ist unser Hirte. Ah, okay. Ja, meinetwegen. Wir leben in einem System, wo wir gar nicht auf die Idee kommen sollen, dass sie irgendwie beherrscht werden. Und das erzeugt dann eben, wenn wir aber anderer Meinung sind, eben Stresshormone. Wenn ich denke, ich möchte ausschlafen, aber der Wecker klingelt. Stresshormone. Ich möchte eigentlich draußen Fußball spielen. Nein, du schreibst jetzt eine Mathearbeit. Stresshormone. Wenn ich sage, ich möchte keinen Spinat mehr. Doch, du isst den jetzt, mein Freund. Stresshormone. Und so entsteht diese Negativinterpretation von irgendwelchen Dingen. Spinat zum Beispiel. Oh, so ein Klassiker. Es gibt ja Menschen, die mögen keinen Spinat. Bäh, pfui, Spinne. Das liegt aber nicht am Spinat. Frag mal die Kaninchen. Die würden ja sagen, ja, dann gib mir. Liegt also nicht am Spinat, dass der nicht schmeckt. Liegt an einer negativen Geschmacksinterpretation. Das hat mit Stresshormonen zu tun. Denn in den 40er Jahren haben eifrige Forscher den Müttern erzählt, Spinat enthält total viel Eisen. Und Eisen ist total gesund für deine Kinder. Spinat enthält A, gar nicht so viel Eisen. Und B, ist Spinat voller Schwermetalle, genau wie Rucola. Und die Entsorgung ist so teuer, dass der Verkauf einfach lukrativer ist. Und da eine Mutter ihre Kinder natürlich liebt, glaubt sie einfach jeden Scheiß mit dieser Killerkeule, das ist aber gut für deine Kinder. Du bist eine schlechte Mutter, wenn du deinen Kindern keinen Spinat gibst. Also versuchen die Mütter, den Kindern Spinat zu geben. Da gibt es sogar, so perfide arbeitet dieses System, sogar eine Comicfigur. Comic. Kinder mögen Comics, weil die denken gerne in Bildern. Und dieser Popeye sagt, boah, Spinat ist total super. Und außerdem kriegst du eine hübsche Frau, wenn du viel Spinat gegessen hast. Ich meine, Comic, ja, das ist ein Industrieprodukt. Das war ja nicht irgendein Hinterhofkünstler, sondern verdammt nochmal, wir reden hier von Propaganda. Also geben die Mütter den Kindern Spinat. Was passiert aber, wenn du etwas musst und nicht willst? Du hast Stresshormone, du verbrauchst Serotonin und du fühlst dich gestresst. Das, was du da erlebst, ist nicht das, was du erleben möchtest. Also wird der Spinat negativ interpretiert. Ich mag aber nicht. Ganz davon ab, wir müssen auch nicht jeden Tag essen. Das ist auch so ein Blödsinn. Guck dir mal Naturvölker an. Die laufen halbnackt durch die Gegend, die fahren nicht mit dem Bus zur Arbeit, die haben auch kein Pullover, die verbrauchen richtig Kalorien. Und was essen die? Schälchen Maisbrei. Und ich rede nicht von den Hungergebieten. Ich rede von ganz normalen Lakota, Moshimba, Makawana, Maasai, Aboriginals, wie auch immer die alle heißen. Die essen ein Bruchteil von dem, was wir futtern und sind in der Regel auch noch körperlich besser drauf. Wir denken, wir müssten jeden Tag essen. Wir denken, wir müssten dreimal täglich essen. Oh, ich habe heute doch nicht viel gegessen. Wird Zeit. Hallo? Hast du schon mal jemanden erlebt, der Heilfasten gemacht hat? Ne, Dr. Rüdiger Dahlke, 10 Tage Heilfasten. Warum sterben die Menschen nicht am zweiten Tag? Wir müssen jeden Tag essen. Nein, musst du gar nicht. Es gibt Menschen, die essen jahrelang nichts. Ich habe persönlich welche kennengelernt. Und wenn ich mal irgendwann Langeweile habe, probiere ich das mal aus. Am liebsten würde ich nämlich nur einmal im Jahr eine Pille schlucken und dann ist gut. Ich bin halt Wassermann. Die sind sehr pragmatisch. Wir denken, wir müssten jeden Tag essen und wir zwingen die Kinder zum Essen. Isst einen Teller auf. Ich habe Menschen in meiner Praxis, die sind mit einem Rohrstock auf dem Rücken verprügelt worden, weil sie in ihrem Heim für schwer erziehbare Kinder, in das die Eltern sie geparkt haben, ihren Teller nicht leer essen wollten und mussten das dann essen und haben sich dann erbrochen und mussten dann unter Prügel das Erbrochene auch noch essen. Müssen wir einen Menschen dazu zwingen, etwas zu essen? Wer bitteschön verhungert denn am gedeckten Tisch? Wir kommen doch freiwillig auf die Idee, etwas zu essen, sobald unsere Systeme sagen, ach ja, so ein bisschen Glukose, ein paar Mineralien, ein paar Elektrolyte wären nicht verkehrt. Wir brauchen nicht jeden Tag zu essen, aber wenn wir nicht jeden Tag essen, kaufen wir auch nicht jeden Tag was. Und das System hat dann ein Problem, ganz einfach. Wir sagen also unseren Kindern, isst Spinat, die interpretieren das negativ und sagen, ich mag kein Spinat. Und wir beschimpfen die dann auch noch und übersehen dabei, dass die Kinder ja sogar recht haben. Das Zeug ist nicht unbedingt wirklich gesund und nötig ist es auch nicht unbedingt. Und wenn ein Kind tatsächlich etwas braucht, dann wird es das schon zu sich nehmen, ganz davon ab. Wir Menschen können ohnehin keine Zellulose verstoffwechseln. Ja, dieses Zeugs da in dem Salat, da kann der Körper gar nichts mit anfangen. Wir sind keine Fleischfresser, das nicht. Aber wir sind auch definitiv keine Vegetarier. Zumindest keine Zelluloseverwerter. Ist aber nicht so schlimm, weil man braucht das Zeug sowieso nicht. Wenn wir aber etwas tun mit Stresshormonen, dann kann uns das nicht nur müde machen, es kann uns richtig schaden, wie Morgan Spurlock zum Beispiel bewiesen hat. Morgan Spurlock ist ein amerikanischer Filmregisseur, der diesen Film Super Size Me gedreht hat. Super Size Me war ein Dokumentarfilm mit einem Experiment. Und zwar sagte Morgan Spurlock, er wird nun experimentell 4 Wochen lang jeden Tag bei McDonald's essen. Und zwar nur die großen Portionen zu sich nehmen. Und jeden Tag lässt er sich ärztlich untersuchen und beobachten, was ist so los mit seinem Körper. Und am Tag 0 des Experimentes sagte der Arzt zu Morgan Spurlock, alles klar, du bist kerngesund, Experiment kann starten. Und dann ging er eben zu McDonald's und hat sich ordentlich kommen lassen. Und zwar nicht nur die Burger, sondern auch Salate. Nicht nur Cola, sondern auch Mineralwasser. Gibt's ja auch alles bei McDonald's, aber immer halt die großen Portionen. Und nach 14 Tagen, es ging ihm immer schlechter, er sah auch immer schlechter aus, sagte der Arzt, pass mal auf, lieber Spurlock, du brichst das Experiment jetzt ab, denn dir droht ein akutes Nierenversagen und das kann ich medizinisch nicht mehr verantworten. Und Morgan Spurlock hat das Experiment abgebrochen und sagte damit, tada, seht ihr, McDonald's ist gefährlich. Nein, er hat nicht bewiesen, dass McDonald's-Zeugs gefährlich ist. Ich meine, abgesehen davon, dass es zwar keine Nahrung ist, das sind geschredderte Telefonbücher mit Aroma und Zucker. Brauchen tut man das nicht. Der Zucker da drin ist vielleicht noch das Interessanteste für den Körper, weil wir brauchen Glukose. Aber krank macht es auch nicht. Ich kenne persönlich einen Mann, der ist Franchise-Nehmer in Deutschland und zwar einer der größten. Der hat 28 McDonald's-Filialen. Ich kenne ihn seit seiner Jugend. Und dieser Mann, der futtert sein Leben lang nichts anderes als Burger und Pommes. Er mag keine Salate. Und er trinkt auch kein Mineralwasser. Und er ist kerngesund. Er ist ungefähr in meinem Alter. Kerngesund. Er ist auch nicht fett. Mit ihm ist alles in Ordnung. Aber er ist halt McDonald's-Dianer. Er liebt das Zeug. Die singen sich ja auch selber den ganzen Tag vor, ich liebe es. Und wenn du etwas liebst, dann kann es dir nicht schaden. Und das ist der Grund, warum Helmut Schmidt von den Zigaretten nicht krank geworden ist. Der fand das völlig in Ordnung. Dieser Mann, man darf ja nicht vergessen, der war ja deutscher Bundeskanzler. Der kennt das ganze Lobbygetöse. Und der weiß, dass diese Drecksäcke uns von vorne bis hinten nur verarschen. Deswegen schreiben die ja auf ihre Packung auch drauf, boah, das Zeug macht total krank und so weiter, damit du krank wirst. Man darf nicht vergessen, dass durch die Behandlung von Krankheiten noch viel mehr Geld generiert wird, als durch das Verkaufen von Zigaretten. Und wenn man weiß, dass viele Pharmakonzerne im Eigentum von Zigarettenkonzernen sind, dann wird da plötzlich ein Schuh draus. Ja, wir sollen krank werden. Steht auch alles in meinem Buch, Nikotin ist auch die große Lüge. Und ich bin ein Verschwörungstheoretiker, genau wie ihr. Und zwar, wenn du sagst, Mami, ich glaube, dass der Weihnachtsmann der Opa ist.
Nein!
Das ist Verschwörungstheorie. Wir haben nun mal leider ein Forschungsbewusstsein. Wir sind Menschen, die die Wahrheit suchen. So einem Krokodil oder so einem Hai kannst du vielleicht erzählen, dass der Weihnachtsmann ist, aber doch nicht einem Homo sapiens. Wir suchen nun mal die Wahrheit. Bis zum Lebensende suchen wir die. Wir sind das einzige Wesen, das sich bis zum letzten Atemzug versucht zu entwickeln. Ein Hai, ein Kaninchen, eine Möhre, ein Hund, ein Huhn ist irgendwann fertig und existiert. Natürlich möglichst auch angenehm. Einfach nur essen, trinken, atmen und ein Dach über dem Kopf reicht den Viechern auch nicht. Mach mal in so einer Legebatterie die Tür auf und guck mal, wie die Viecher abgehen, wenn die zum ersten Mal blauen Himmel und grünes Gras sehen. Aber allein nur das würde uns auch nicht reichen. Zumindest vielen von uns nicht. Es gibt Menschen, die sagen, ach, weißt du was, ein Dach über dem Kopf und ein Auto und eine deutsche Frau und 3000 Euro im Monat reicht mir. Ja, damit kann man die locken, sogar durch den Ozean zu schwimmen. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, nee, ich habe ein Kulturbedürfnis, ich habe ein Entwicklungsbedürfnis. Ich möchte meine Register ziehen. Ich spüre, dass irgendwas Göttliches in mir ist und das möchte ich gerne mal erfahren. Und deswegen besuche ich komische Veranstaltungen oder lese komische Bücher oder was auch immer. Wir haben das Bedürfnis, göttlich, unsere Göttlichkeit zu entdecken. Der Zahn wird uns aber gezogen, göttlich. Ich glaube, du spinnst. So. Und wir suchen die Wahrheit, wir suchen den Sinn, denn klar, ohne Sinn fühlen wir uns wie Sisyphus. Wir versuchen, Dinge aufzudecken und das bringt uns eben dazu, dass wir Dinge in Frage stellen. Und ich stelle sehr viele Dinge in Frage. Und Helmut Schmidt ist eben jemand, der genau mitbekommen hat, du kannst den Leuten nicht unbedingt das sagen, was du sagen möchtest, weil dann geht's dir wie Jörg Haider. Plötzlich ist dein Auto kaputt. Also hat Helmut Schmidt das anders gemacht. Er hat vor jeder Fernsehkamera geraucht. Es ist ja nicht so, dass man das muss. Er hat's getan als Botschaft, als Leute, lasst euch nicht so einen Scheiß erzählen. Hab ich Krebs oder was? Ne? Denkt doch mal nach. Aber er durfte es halt nicht sagen, weil dann kriegt er Ärger. Und wenn man das aber einmal, das hat ja noch nicht mal was mit Mut zu tun. Wenn man einfach mal den Forschungsdrang hat, Dinge in Frage zu stellen, dann verbrauchen die anderen Gehirne eben Sauerstoff und die sagen, nein, um Gottes Willen, so ist das nicht. Und Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und deswegen kriegen wir eben diese chronischen Krankheiten. Wenn du mit Stress etwas tust, wenn du etwas tust, womit du nicht übereinstimmst, dann macht es dich krank. Entweder morgens Spurlock oder, was weiß ich, die Raucher, die eben Krebs kriegen. Das ist ja nicht lustig, wenn du mit Stresshormonen rauchst. Du verreckst ganz elendig. Ja, oder wenn du etwas isst, was du für falsch hältst. Zum Beispiel Käse. Ja, viele Menschen kriegen Darmkoliken. Und was weiß ich, Herpesbläschen, wenn die Käse essen. Und zwar mehrere Milliarden Menschen. Asiaten. Das heißt, den Asiaten fehlt das Enzym, um fermentierte Milch zu verstoffwechseln. So ein Blödsinn. Die lernen einfach nur kulturell bedingt, es wäre verfaulte Milch. Denn ich kenne persönlich eine Asiatin, die ist aus Korea nach Bayern exportiert worden, adoptiert worden. Und was essen die Bayern? Käse. So, und was isst sie? Auch Käse. Und was kriegt sie? Darmkoliken? Nö, gar nicht. Wenn du etwas für falsch hältst, ist es falsch. Ob das Fließbandarbeit ist oder Käse oder Rauchen oder McDonald's. Wenn du etwas aber für richtig hältst, ist es gut. Und bei Morgan Spurlock war es so, der ist mit einer Veganerin verheiratet, einer Hardcore-Veganerin. Und die sagt, mein Freund, wehe, du isst irgendwas, was mal gegrunzt hat, dann gibt's 3 Wochen keinen Sex mehr. Also hat er sich was einfallen lassen, doch noch Burger zu essen, hat aber ein Schuldgefühl dafür. Ein Schuldgefühl, das ihn fast umgebracht hat. Und dieser Trick, der ist ja jetzt auch nicht neu. Die Pest hat 30 Millionen Menschen in Europa umgebracht. Die Pest hat sich so unfassbar verbreitet, dass halb Europa ausgestorben ist. In den großen Städten wie Wien oder Paris sind täglich bis zu 1000 Leute gestorben. Und zwar so schnell, dass wenn da oben jemand am Fenster steht und winkt und du gehst die Treppe hoch, liegt er da schon und ist tot. So schnell, dass ein Mann mit seinen 9 Kindern irgendwie von A nach B gegangen ist und nur noch mit 5 Kindern ankam. Das war die Pest. Aber es sind interessanterweise nicht alle Menschen gestorben an der Pest. Die Pestkranken behandelt haben, die Geistlichen oder die Ärzte, die sind oftmals nicht verstorben, ja noch nicht mal krank geworden. Wie geht das? Der Feuerwehrmann, der am meisten ins Feuer geht, verbrennt am wenigsten? Stimmt irgendwas nicht. Dazu muss man wissen, Warum kriegt ein Mensch überhaupt die Pest? Das liegt nicht an einem Bakterium. Es heißt ja, das Pestbakterium wird von dem Rattenfloh übertragen, also wasch dir die Hände. Deswegen sagt man Kindern, ne, wasch dir schön die Hände. Warum denn? Ja, das macht man so. Warum, Mama? Warte, muss ich googeln? Oh, damit du die Pest nicht überträgst. Aha. Ja, danke, Mama. 5 Millionen Jahre lang haben wir im Schlamm gehockt und mit dreckigen Fingern irgendwas gefuttert. Finger, mit denen wir uns vorher am Pillemann rumgespielt haben. So schlimm kann das gar nicht sein, ganz im Gegenteil. Der Geburtskanal ist direkt hinter dem Anus. Wir kriegen eine ganze Menge Kolibakterien mit. Das macht uns nämlich abwehrstark. Desinfektion ist das Schlimmste, was du einem Baby antun kannst. Diese Gummihandschuhe, die nach Desinfektionsmittel stinken. Erstmal kriegen die Kinder dadurch Allergien, weil sie lernen, Bevormundung und diese komischen Gerüche gehen einher. Eine Allergie ist eine Konditionierung, keine Krankheit. Wenn ihr eine Allergie habt, die machen nachher in der Pause weg hier. Das ist nur eine Konditionierung. Es ist schon fast peinlich, dafür Geld zu nehmen, aber ich nehme trotzdem 1000 Euro für einen Termin. Aber ist egal. Aber es steht in meinen Büchern auch, wie es geht. Also ihr braucht ja nicht mich dafür. Jedenfalls, wir sind voller Glaubenssätze und Konditionierungen und jetzt hat er mich doch einmal kurz rausgebracht. Bitte? Test? Die Pest, danke. Die Pest, genau. Max von Pettenkofer, Münchner Chemiker, hat ein ganzes Glas Cholera-Bakterien getrunken im Hörsaal vor seinen Studenten. Cholera, die häufigste Todesursache weltweit. Er trinkt ein Glas Cholera-Bakterien. Was passiert mit Max von Pettenkofer? Gar nichts. Seine Studenten machen es nach. Was passiert mit denen? Auch nichts. Warum nicht? Weil Bakterien nicht krank machen. Du brauchst erstmal Stresshormone, damit die Viecher dich rasieren. Ohne Stresshormone passiert in deinem Körper gar nichts. Ich kenne Menschen, die waren in Tschernobyl und haben das überlebt. Wie geht das? Ja, ganz einfach. Das waren Teenager, die fanden das total geil. Endlich war die Schule aus und überall Hubschrauber und überall Panzer und Kamerateams. Die waren voller Endorphine, weil ihre kleinen Geschwister Angst hatten. Warum hatten die kleinen Geschwister Angst? Ja, weil die Eltern Angst haben. Und Kinder orientieren sich nun mal in einem bestimmten Alter noch unreflektiert an den Reaktionen der Eltern. Stress macht krank. Noch nicht einmal die Strahlung alleine war es. Und so ist es auch bei der Pest. Es waren Schuldgefühle, die dich umbringen. Der Geistliche sagt, ich bin mit dem Herrn im Reinen, ich habe keine Schuldgefühle. Der Arzt sagt, ich bin ein Helfer und Heiler, ich habe auch keine Schuldgefühle. Und allen anderen hat man gesagt, du bist als Sünder zur Welt gekommen. Und wenn du keinen gottesfürchtigen Lebenswandel führst, dann kommst du in die ewige Verdammnis. Die Leute hatten eine Wahnsinnsangst, nur weil sie in der Nase gebohrt haben. Das war schon Sünde, das darfst du nicht. Oder wenn du mal am Sonntag nicht in die Kirche gehst, weil du nämlich vor lauter Angst Fieber gekriegt hast. Die Leute haben Angst gehabt. Angst macht krank. Das Gefühl, ich will, macht dich abwehrstark. Guckt euch Rolf Heck mit seinen Liegestützen an. Jetzt leben wir aber nun mal leider in einer Angstgesellschaft. Und ihr habt es gerade gesehen, das da. Ich habe mal analysiert, warum drohen wir eigentlich unseren Kindern mit dem Zeigefinger? Warum nicht mit der Faust? Warum nicht mit der Hand? Habt ihr schon mal euer Kind mit dem Zeigefinger geschlagen? Was ist der Zeigefinger? Der Zeigefinger ist das Zepter des Königs, der Stock, mit dem unsere Urahnen in die Goldminen geprügelt worden sind. So alt ist dieses Programm, das in unser Genom eingebrannt worden ist, dass wir heute noch Angst vor diesem Stock haben, den die, wer auch immer es war, Archonten, Anunnaki, ist mir scheißegal wer, aber dieses System hat Arbeitstiere gezüchtet und das funktioniert immer noch. Ora et labora, bete und arbeite, nicht entfalte dich, schreib mal ein Gedicht, sing mal ein Lied, fühle dich gut mit deiner Familie und sei glücklich. Blödsinn, bete und arbeite, mehr will ich gar nicht von dir. Du sollst gefälligst Waffen kaufen, Medikamente kaufen, Lebensmittel kaufen, die du nicht brauchst, du sollst Zigaretten kaufen, du sollst im Krankenhaus liegen und andere Kinder für dich arbeiten. Hauptsache, ihr tragt das Gold zusammen. Keine Ahnung, was sie mit dem ganzen Gold wollen, ich weiß es nicht. Aber das ist unser Programm, das da läuft. Und deswegen schämen wir uns auch für Sexualität. Sexualität. Ausgerechnet wir, die noch nicht mal Kinder kriegen davon, weil wir verhüten können. Wir zucken schon allein bei dem Wort Sex zusammen. Jedes Kaninchen sagt, was habt denn ihr für ein Problem mit Sex? Wir kriegen jedes Mal 5 Welpen, wenn wir poppen und ihr kriegt gar nichts, außer Spaß. Das ist ein Programm. Ein Programm, weil wir nämlich nicht keine Brunftzeiten haben. Wir können nicht nur im März poppen, sondern tatsächlich auch zu Weihnachten. Übrigens die Leute, die im Oktober, 8., 9., 10. Oktober geboren sind. Merry Christmas. Und Ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja das Fest der Liebe. War es zumindest mal. Heute ist es das Fest der, des Beschenk gefälligst jemanden, sonst beweist du ja, dass du ihn nicht liebst. Jedenfalls, wir haben dieses Programm, dass wir uns einfach nicht vermehren. Sexualität dient beim Menschen tatsächlich dem Lustgewinn. Biologen wollen uns immer erzählen, dass es irgendwie mit Attraktivität zu tun hat. 90, 60, 90, das macht so eine besonders fruchtbare Kurve aus. So ein Schwachsinn. Denn wenn es um irgendwie das unterschwellige Wahrnehmen von Fruchtbarkeit ginge, warum gibt es dann Autoerotik? Will ich mit meiner Hand ein Kind zeugen oder was? Warum gibt es Homosexualität? Hä? Warum gibt es Gummipuppen? Es dient dem Lustgewinn. Und was bedeutet Lust? Endorphine. Embryonen haben teilweise die Hand im Schritt. Die bildgebenden Verfahren zeigen das. Kleine Kinder haben die Hand im Schlüpfer. Und wir sagen, Finger aus dem Schlüpfer, du Ferkel. Das ist ein Programm, damit wir uns nicht ungehindert vermehren. Denn dann wären wir nicht mehr zu beherrschen, weil Blut ist dicker als Wasser. Wenn wir tatsächlich echte Großfamilien hätten, dann würde unser Dorf nicht aus 20 verfeindeten Familien bestehen, sondern aus 3 verbündeten Familien. Und dann könnte sich der Inquisitor, der Steuereintreiber, der könnte sich umgucken. Aber so kann er einfach ins Dorf marschieren und sagen, so Bauer, wir kriegen jetzt von dir 2 Säcke Getreide. Ich habe aber nur einen, ich hatte eine schlechte Ernte, außerdem habe ich 3 Kinder, ich muss sie versorgen. Geh mal zur Seite, wir gucken mal selber. Und wir, die fanden etwas, was du denen vorenthalten hast. Dann haben die dein Haus angezündet. Und wenn der Nachbar komisch guckt, wird sein Haus gleich mit angezündet. Solche Exempel wurden jahrhundertelang statuiert. Wir leben in einer Herrschergesellschaft. Immer noch. Das ist ja nie beendet worden, das System. Dass es irgendeinen Waffenhändler gibt, der sagt, das ist alles meins, du kannst es aber zurückverkaufen. Wir leben in einer Sklaverei. Versuch doch einfach mal, wie so ein Aborigine zu sagen, so dieses schöne, fruchtbare Stück Land, das gehört jetzt mir und da, das beackere ich und baue ein Haus drauf. Was meinst du, was das Bauordnungsamt dir sagt dazu? Bete und arbeite. Komm bloß nicht auf die Idee, dass du ein Mensch bist. Weil dann haben wir ein Problem. Systeme sind darauf angewiesen, dass wir uns unmündig fühlen. Denn nur wenn du dich unmündig fühlst, kaufst du eine Zigarette, um dir zu beweisen, ich bin aber kein Kind. Nur wenn du dich mal wieder bedroht fühlst, kriegst du Appetit, ohne Hunger zu haben. Wir essen wahnsinnig viel. Ja, warum denn? Doch nicht wegen Nährstoffmangel, sondern weil wir gelernt haben, Essen ist unser Schutz, unsere Rettung. Und wenn wir uns mal wieder im Büro bedroht fühlen, dann kriegen wir Appetit. Nicht etwa, weil wir Nährstoffmangel haben, sondern wegen dem zweiten Teil der Gleichung. Mir fehlt das, was das Essen bedeutet. Und deswegen geht ja auch der Spielsüchtige ins Spielcasino, damit er sich mal endlich nicht bedroht fühlt. Nicht für einen Versager, für einen Unfähigen. Endlich mal nicht für einen Untertan, sondern für ein paar Momente. Wie ein Mensch, der eine Chance hat, sich gut zu fühlen. Und deswegen schwänzen Kinder ja auch die Schule. Weil sie sagen, da gehe ich nicht mehr hin. Doch, du gehst zur Schule. Immer wieder dieser drohende Finger. Schaut euch die sumerischen Keilschriften mal an. Die haben alle diesen Stock in der Hand, diese Anunnaki. Ja? Wir sind programmiert. Das Dumme ist nur, das bricht langsam auf, dieses System. Dieter Bröers hat erforscht, dass das Sonnenlicht einen Einfluss auf unsere Zirbeldrüse hat. Und mit dieser Zirbeldrüse erkennen wir Sympathie und Bedrohung. Wir kriegen irgendwie mit, irgendwas stimmt nicht so ganz. Irgendwie sind wir nicht mehr ganz so einverstanden damit, in der Legebatterie zu sitzen. Irgendwie muss es doch noch mehr geben. Und da können wir noch nicht mal was für. Man beschimpft uns so als Verschwörungstheoretiker und Systemfeinde. Aber wir können noch nicht mal was dafür, dass wir immer wacher werden. Das Dumme ist nur, das gefällt dem System natürlich nicht. Weil wenn du irgendwann verstehst, du musst ja gar nicht arbeiten, du kannst ja auch dich entfalten und es ist trotzdem wertvoll, dann tust du natürlich nicht mehr das, was dich krank macht. 10 Stunden lang im Bergwerk arbeiten, ohne Sozialversicherung und ohne Pause, so wie es mein Opa noch erlebt hat. Mit 62 ist er gestorben. 62, das ist die Hälfte von unserem Genom. 120 ist da angeblich drin bei uns. Wenn du also da nicht mehr mitspielst, bist du nicht mehr zu beherrschen. Und wenn du also in deine Freiwilligkeit hinein möchtest, dann mach Folgendes. Überleg dir nicht, welche Gefahren da so lauern, sondern überleg dir, welche Chancen auf dich warten. So hast du laufen gelernt als Kind. Als Kind hast du laufen gelernt, nicht indem du überlegt hast, wie mache ich das eigentlich, die Balance halten? Welche Muskeln brauche ich überhaupt dafür? Als Kind hast du irgendwas gesehen, was deinen emotionalen Fokus mal eben blockiert, also angenommen hat, dein Zielcomputer eingestellt hat und du wolltest da irgendwie hin, egal wie, aber so schnell wie möglich und es geschieht ein Wunder, du stehst auf und gehst, ohne zu wissen, wie das überhaupt geht. Und genau so kannst du alles Mögliche machen. Du kannst am Fließband arbeiten, weil du das Ziel siehst. Du kannst auch einfach ein Buch schreiben, wie ein Schulaufsatz, Titel, Einleitung, Mittelteil, Schluss. Das ist nicht schwer. Wir denken immer nur, oh Gott, was sagen denn die Leute, die mein Buch lesen und es scheiße finden? Weißt du, was ich denen sage? Dann kauf dir ein anderes. Ganz einfach. Ich schreibe doch nicht meine Bücher für dich. Danke. Wir haben immer Angst. Angst, wertlos zu sein. Ja, natürlich bist du wertlos. Für 7 Milliarden Menschen. Klar. Aber für einige 100.000 bist du der Liebe wert. Wir denken aber immer, wir müssten für Liebe kämpfen. Wenn du artig bist, dann gehen wir in den Zoo. Weil du dein Zimmer aufgeräumt hast, darfst du auf den Spielplatz. Das ist doch keine Liebe, das sind Bedingungen, das ist ein Herrschersystem. Wenn, dann, hat mit Liebe nichts zu tun. Gar nichts. Wir haben keine Liebe in dieser Gesellschaft. Einem Kind einfach mal einen Kuchen backen, obwohl es eine 6 in Mathe hat, damit es sich nicht scheiße fühlt, weil der Lehrer es mal wieder bedroht hat. Das wäre Liebe. Das funktioniert tatsächlich, ich hab's mal gemacht, das geht. Einfach mal ein Kind nicht bedrohen. Einfach mal nicht der verlängerte Arm eines Herrschersystems zu sein. Das funktioniert tatsächlich. Und unsere Kinder erhoffen sich das von uns. Aber wir fallen in die Falle und sagen, iss dein Spinat, geh ins Bett, schreib das noch mal neu. Wir machen uns zum verlängerten Arm eines Herrschersystems. Und das macht krank und letztendlich natürlich versaut es uns die Lebensqualität. Jetzt möchte ich euch ein kleines Abschiedsgeschenk machen und so eine kleine Traumreise. Die meisten von euch haben das ja sicherlich schon mal bei einem Vortrag oder bei einem meiner Bücher oder was miterlebt. Eine Traumreise bedeutet nicht, dass du weg bist und schläfst, sondern eine Traumreise bedeutet, dass du mal für einen Moment emotional fokussiert bist. Und diese emotionale Fokussierung, die möchte ich mit euch jetzt vornehmen. Es dauert nicht lange, es sind nur ein paar Minuten. Ich versuche pünktlich dafür zu sorgen, dass ihr euer völlig überflüssiges Mittagessen essen könnt. Übrigens ein kleiner Tipp. Wenn du etwas isst mit dem Gefühl, dass das Nahrung ist, nicht Lob, Ruhe, Dankbarkeit, sondern etwas isst mit dem Gefühl, das ist Nahrung. Das ist gut jetzt für den Körper. Ja, wofür wird's gut sein? Dann bleibst du gesund und nimmst ab. So funktioniert eine jede Diät. Man isst mit dem Gefühl, das ist Nahrung. Man will das doch eigentlich gar nicht. Aber Nahrung ist ja nun mal wichtig. Nur so als kleiner Tipp für euch. Also, ich möchte euch bitten, wenn ihr da Bock drauf habt, setzt euch so bequem hin, als hättet ihr den Garten umgegraben. Setzt euch so bequem hin, als wärst du richtig völlig im Eimer. Total platt. Fixiere vor dir einen Punkt. Starre da jetzt nur noch drauf. Egal welchen Punkt. Nimm irgendwas, was sich nicht bewegt, idealerweise. Starre in bequemer Haltung. Also starre nicht auf mich. Ich bewege mich. Starre vor dich hin. Fixiere deinen Blick. Ich zähle für dich von 10 bis 0 und ich möchte dich bitten, erst bei der Zahl 5 die Augen zu schließen. Bitte nicht vorher. Vertrau mir einfach. Das ist ein schönes Geschenk an dich. Das Ziel dieser einfachen kleinen Traumreise ist, dass du wieder die Freiwilligkeit zurückkriegst in dein Leben. Dass du das Gefühl hast, ich will, nicht ich muss. Das, was ich da tue, möchte ich einfach. Wir beginnen. 10. Und alle Geräusche ringsherum können verwendet werden, um die Ruhe noch mehr zu fokussieren. 9. 8. 7. 6. 5. Schließ bitte deine Augen. Und alle Geräusche ringsherum, das Summen des Scheinwerfers, des Beamers, der Tonanlage, die Atemgeräusche links und rechts, alles, meine Stimme, kann verwendet werden, um dich einfach zu fokussieren. Wir gehen jetzt in Gedanken einmal direkt hinein in das Gefühl von, ich muss ja. Ich muss zur Arbeit. Ich muss ja für meine Familie sorgen. Ich muss ja, wenn ich ein Buch schreibe, ein perfektes Buch schreiben. Ich muss abliefern. Ich muss funktionieren. Mach dir dieses Gefühl, du kennst es, nochmal ganz bewusst bitte. Das Gefühl von Erwartungsdruck. Dieses Gefühl ist echt und du kennst es gut. Dieses Gefühl kannst du in deinem Körper spüren, wenn du darauf achtest. Und dieses Gefühl kommt aus der Zeit, wo du noch im Bauch deiner Mutter warst. Es kommt von ihr. Es wurde im Laufe deines Lebens einfach nur bestätigt. Wir gehen genau dorthin jetzt, in den Bauch deiner Mutter. Du bist ganz klein. Ganz klein und du hörst ihren Herzschlag. Es ist der Herzschlag deiner Mutter. Du bist ganz klein in ihrem Bauch. Und du spürst alles, was sie spürt. Und nun schau dir deine junge Mutter genau an. Wie fühlt sie sich? Die fühlt sich viel zu oft bevormundet, missverstanden, im Stich gelassen. Die fühlt sich nicht wirklich mächtig wie eine menschliche Frau. Die fühlt sich viel zu oft wie ein bevormundetes, alleingelassenes, missverstandenes, alt gewordenes kleines Mädchen. Du bist in ihrem Bauch und fühlst das, als wären es deine Gefühle. Es sind nicht deine Gefühle. Du fühlst dich nur so. Aufgrund dieser Gefühle bilden sich bei dir im Gehirn neuronale Bahnen. Und du denkst, so ist das Leben offenbar. So ist das Leben offenbar. Und dann wirst du geboren. Du bist nicht mehr angenabelt. Du machst nun deine eigenen Erfahrungen. Und obwohl du als göttliches Wesen gezeugt wurdest, ist schon so viel passiert in diesen 9 Monaten, dass du nur noch als Mensch geboren wirst. Und dann wirst du jahrelang zum Kind gemacht. Und es dauert fast ein ganzes Leben, bis dass du spürst, du bist ja eigentlich gar kein Kind. Doch bis dahin ist noch ein weiter Weg. Du bist ganz klein und da kommt die nachgeburtliche Untersuchung. Du wolltest eigentlich jetzt erstmal deine Ruhe haben und Schutz. Du hast die Geburt hinter dir. Das war Stress. Und jetzt wirst du auch noch gewaschen, gemessen, gewogen. Man nimmt dir Blut ab und piekst dich. Vielleicht impft man dich sogar. Kein Wunder, dass du eines Tages Angst vor Insektenstichen hast. Kein Wunder, dass du eine Spritzenphobie entwickelst. Kein Wunder, dass du Autoritäten misstraust. Kein Wunder, dass du eine Angst vor Kontrollverlust entwickelst und froh bist, wenn dich irgendein Polizist oder Soldat mit möglichst vielen Waffen beschützt. Und du gibst dafür deinen letzten Cent aus. Und du wirst in den Nachrichten sehen, du wirst bedroht, 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 Krieg, 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 Kriminalität. Und du denkst, oh Gott, ich hab's doch gewusst. Ich hab gewusst, die Welt ist grausam. Warum können Tiere in der freien Wildbahn eigentlich nachts schlafen? Ganz einfach. Weil es auch ein Gefühl von Sättigung. Ein Gefühl von, wir wollen Frieden. Wir wollen auch einfach mal leben. Doch du bist ganz klein und erlebst, du wirst immer nur bedroht. Im Kindergarten bedroht, zu Hause bedroht. Du hast die Hand im Schlüpfer und wirst ausgeschimpft. Du singst laut und wirst ausgeschimpft. Man macht sich über dich lustig, wenn du versuchst zu sprechen. Guck mal, wie klein und süß und niedlich. Du definierst dich überhaupt nicht klein und süß und niedlich. Du definierst dich als ein Mensch. Aber du wirst zum Kind gemacht. Das darfst du noch nicht, das kannst du noch nicht. Dazu bist du noch zu klein, lass das sein. Das macht man nicht, das geht so nicht. Hör auf damit. Tu jetzt mal das, was ich dir sage. mach das schön. Dann bin ich auch ganz lieb zu dir. Und selbst wenn du wirklich coole Eltern hast, so lernst du doch, dass das nicht selbstverständlich ist. Und so wirst du immer älter. Und längst hast du gelernt, eine Grenze ist eine Grenze und bleibt eine Grenze. Man kann ja nicht so ohne weiteres. Man kann ja nicht. Und du übersiehst, dass Millionen von Menschen genauso denken wie du. Aber wir sind alle so konditioniert, dass wir auch noch denken, der Tod wäre das Schlimmste. Ein jedes Kind weiß, der Tod ist nicht das Schlimmste. Unfreiwilligkeit ist das Schlimmste. Wenn du dein Leben nicht kontrollierst, ist es für die Psyche das Schlimmste. Wenn andere dich kontrollieren, das erzeugt den Stress. Doch irgendwann erreichst du den Punkt, wo du denkst, es muss doch mal aufhören. Es muss doch mal aufhören, es muss doch erlaubt sein zu husten, wenn ich husten muss. Na klar ist es das, huste doch einfach. Es muss doch erlaubt sein, sich bequemer hinzusetzen, wenn ich das möchte. Ja klar, setz dich doch einfach bequemer hin. Wir denken immer, es wäre verboten. Man muss ja brav und artig sein. Doch so stell dir nun vor, du gehst jetzt einen Weg. Ganz geradeaus geht dieser Weg und du gehst Schritt für Schritt, wie ein erwachter Engel. Und entlang des Weges stehen alle Menschen aus deinem gesamten Leben. Sie alle sind damit einverstanden, dass es dir gut geht. Niemand will, dass es dir schlecht geht. Da hat keiner etwas von. Dort stehen Neider, Mobber, Choleriker, Geizhälse, Lügner, Betrüger, Schläger, Mörder, Kinderschänder, Tierquäler. Aber nicht einer will, dass es dir schlecht geht. Da hat keiner etwas von. Die wollen nämlich nur, dass es ihnen selber gut geht und sie wissen nicht, wie man das macht. Ein jeder Täter wird nur zum Täter, weil er den Schmerz des Opferdaseins nicht mehr erträgt. Wir sehnen uns alle danach, geliebt zu werden. Doch wir leben in einem Gesellschaftssystem, das keine Liebe kennt, sondern nur Marktwirtschaft. Wenn, dann. Angebot, Nachfrage, Bedingungen. Denn wenn wir uns wirklich so geliebt fühlen würden, wie unsere eigenen Eltern das von Anfang an vorgehabt hatten, dann würden wir uns sicher fühlen in den Familien. Wir würden unsere Fähigkeiten kultivieren. Und ja, der eine wäre Mathematiker, der andere würde Gedichte schreiben, der nächste würde Tischlern, Schmieden, Malen, Getreide mahlen, Brot backen, was auch immer wir so tun. Jeder hätte seinen Platz. Und so gehst du nun deinen Weg. Links und rechts stehen alle Menschen aus deinem Leben und dort steht dein Vater. Er sieht dich an und sagt, es tut mir leid, dass ich nicht immer ein guter Vater für dich war. Es tut mir leid, dass du sogar manchmal böse auf mich warst. Und du sagst, Papa, Papa, komm mal her, bitte. Papa, du bist und warst überhaupt kein Vater, Papa. Du bist ein alt gewordener, völlig überforderter kleiner Junge, der lediglich Kinder gezeugt hat, Papa. Das ist doch kein Vater. Was soll ich denn von dir lernen, Papa? Wie ich mich durchs Leben quäle? Wie ich über meine Arbeit schimpfe? Wie ich meine eigene Partnerschaft nicht mehr aushalte? Papa, du bist doch kein Vater. Aber Papa, das ist nicht schlimm. Sei froh, dass du nicht so wichtig für mich warst, sonst wäre ich noch mehr so geworden wie du. Und das wäre doch schrecklich. Er sieht dich an und denkt, war das jetzt frech oder weise? Aber er kennt dich und er muss ein bisschen schmunzeln. Er weiß, dass du klug bist. Und er sagt, sei mir nicht böse. Denn ich werde mich nicht ändern. Ich kann mich nicht ändern. Und du sagst, Papa, Papa, ich bin nicht böse. Du gehst deinen Weg weiter und dort steht deine Mutter. Mit verschränkten Armen sieht sie dich an und sagt, und? Was muss ich mir jetzt einfallen, anhören lassen? Bin ich etwa auch keine gute Mutter? Willst du mir das sagen? Weißt du eigentlich, was ich alles für dich getan habe? Und du sagst, Mama, Mama, du bist bist überhaupt keine Mutter. Du bist ein alt gewordenes kleines Mädchen, das darunter gelitten hat, nur eine Frau zu sein. Du hast die Magie der Weiblichkeit nie gespürt, Mama. Du hast dich nie gefühlt wie ein Mensch, Mama. Du bist keine Mutter. Aber Mama, das ist nicht schlimm. Ich brauche auch keine Mutter. Und sie sagt, du hast recht. Es gibt etwas, das weißt du nicht. Als ich dich das erste Mal gesehen habe mit meinen eigenen Augen, da hatte ich nur einen einzigen Gedanken in dieser Sekunde. Ja, du warst monatelang in meinem Bauch und hast alles gespürt, was ich spüre. Aber als ich dich das erste Mal gesehen habe, da warst du schon abgenabelt und ich sah dich und ich hatte nur einen Gedanken, ob du ein Junge bist oder ein Mädchen, wen du mal heiratest. Das war mir doch egal. Ich sah dich und ich dachte, mein Baby, mein Baby, mein Baby, ist es gesund? Ist es gesund? Geht es meinem Kind gut? Das war alles, was ich gedacht habe in dieser Sekunde. Ich hätte mein Leben für dich gegeben. Ich will doch nicht, dass du dich durch die Schule quälst. Ich will doch nicht, dass du Allergien oder Kopfschmerzen kriegst. Ich will nicht, dass du dein Leben bereust. Ich will nicht, dass du böse bist auf mich oder Papa oder enttäuscht. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich will, dass du glücklich bist. Ich will, dass es dir gut geht. Ich hätte mein Leben für dich gegeben in dem Moment. Du bist nicht ungewollt. Ich war überfordert, du hast recht. Ich schwöre dir, ich liebe dich. Und du siehst deine Mutter an, lächelst sie an und sagst, Mama, ich liebe dich auch. Ich liebe dich. Und du darfst so bleiben, wie du bist. Du brauchst dich nicht zu verändern. Mit all deinen Schwächen, mit all deinen Fehlern, mit all deinen Ängsten, mit all deinen Vorwürfen, darfst du so bleiben, wie du bist, Mama. Es ist in Ordnung. Ich liebe dich. Und sie spürt zum allerersten Mal in ihrem Leben etwas, wo sie sich ihr Leben nach gesehnt hat. Bedingungslose Liebe von ihrem eigenen Kind. Du stehst da. Dort stehen alle Menschen aus deinem gesamten Leben. Nicht einer will, dass es dir schlecht geht. Sie alle wollen, dass es ihnen gut geht. Niemand weiß, wie das geht. Doch du gehst da wie ein erwachter Engel. Du bist kein erwachter Engel, du bist ein erwachsener Mensch. Das wundervollste, handlungsfähigste, liebevollste und friedensfähigste Wesen auf dem ganzen Erdball. Und jedem, dem du Wertschätzung, Interesse und einen angenehmen Respekt zeigst, bedankt sich bei dir. Und so gehst du nun saatsähend durch dein Leben. Du musst gar nichts. Ob es nun Fließbandarbeit ist oder Büroarbeit. Hey, tu's. Tu's einfach. Du hast was davon. Tu's einfach und begeistere andere Menschen von dir selber. Das ist alles. Und wenn du gleich deine Augen öffnest, dann wirst du sehen, du bist nicht allein. Der Mensch so verletzlich, aber doch so wundervoll. Öffne bitte wieder deine Augen. Braucht jemand von euch einen Notarzt? Nee? Okay. Also, worum ging es mir eigentlich? Es ging mir darum, dir zu zeigen, dass du recht hast. Ja, du hast recht. Es gibt bestimmte Dinge, die möchtest du nicht. Und irgendjemand sagt dir, die musst du aber machen, du weißt nicht warum. Und du tust sie trotzdem. Und irgendwann merkst du, hoppla, das macht überhaupt keinen Sinn, außer wir lassen uns ausnutzen. Mir geht es darum, wenn du schon der Sisyphus bist, dann roll diesen blöden Stein einfach immer wieder hoch. Tu's, tu's einfach, aber ärgere dich nicht. Mach es, irgendwann wirst du schon eine Lösung finden. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht morgen. Und wenn nicht morgen, dann eben übermorgen, aber müssen macht nicht nur müde. Müssen macht auch krank und das Leben macht keinen Sinn mehr. Wollen macht nicht nur wach. Wollen macht auch erwachsen. Okay, Mittagspause. Danke.